Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Heute mit einer Special-Ausgabe und anhand des ersten Stückes könnt ihr euch vielleicht schon denken, was heute Thema ist. Denn es ist Halloween-Zeit, genau gesagt. Jetzt in dieser Woche ist mal wieder der 31. Oktober. Und ja, ich weiß, das ist für viele Menschen gerade hier in Europa und in Deutschland eigentlich nicht Halloween, sondern der Reformationstag. Und das ist auch gut, dass das als Feiertag existiert. Und ich finde es auch eher befremdlich, dass sozusagen dieses Halloween-Fest, dieser Halloween-Kult hier bei uns so, so stark zelebriert wird. Was ich tatsächlich mag an Halloween, an dem, was man sozusagen aus den USA hier rüber geschwappt kennt, ist diese grundsätzliche Stimmung, in die man sich selbst versetzen kann, in diese, natürlich melancholische, aber auch gruselige Stimmung, und vor allem Filme helfen einem ja dabei, eben dieses Halloween ein bisschen zu fühlen, diese dunkle Jahreszeit, dieses düstere, dieses feucht-kalte, dieses nasse und natürlich auch entsprechend gruselige Gefühl irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen. Das mag ich tatsächlich, und es gibt viele Filme, viele Horrorfilme natürlich, viele amerikanische Horrorfilme, die genau diese Stimmung reproduzieren oder verstärken, weshalb ich natürlich heute in dieser heutigen Sendung mich so ein bisschen der Filmmusik aus diesen speziellen Horrorfilmen widme. Deswegen haben wir natürlich angefangen mit einem absoluten Brett, was Horrorfilmmusik angeht, nämlich mit dem Thema zu Halloween. Halloween selbst war ein Film, der 1978 erschienen ist, damals unter der Regie von John Carpenter, der mit ganz, ganz wenig Geld und sehr vielen Ambitionen und auch einem gewissen Handwerk welchem Geschick es geschafft hat, einen wirklich spannenden, aufregenden Film zu machen, der ein ganzes Subgenre des Horrors begründet hat und den Horrorfilm an sich eben diese Art und Weise so eben preisgünstig wie möglich irgendwie Filme zu produzieren, die trotzdem ein Maximum an Atmosphäre und Spannung aufbringen können. Das hat er sozusagen mit eingeführt mit Halloween. Ich mag Halloween, auch vor allem das Original, weil er eben noch so grob ist und weil er so schlicht ist. Allein, dass man den Killer Michael Myers über weite Strecken gar nicht so richtig sieht und manche Sequenzen auch aus der POV, also aus der eigenen Ich-Perspektive beobachtet und immer dieses schwere Atmen hat. Das fand ich schon immer spannend. Wir haben übrigens gerade die Musik gehört, die ist von John Carpenter ursprünglich komponiert, der aus Mangel an Geldgründen keinen Komponisten engagiert hat, sondern das einfach schnell selbst gemacht hat, obwohl er, wie er selbst immer wieder betont, keinerlei musikalische Ausbildung hat. Aber naja, wenn man das hört, würde ich sagen, stimmt das nicht so ganz. Also da ist schon eine gewisse Raffinesse auch drin, so schlicht und einfach diese Komposition auch zu klingen scheint. Also eine gewisse Musikalität ist auf jeden Fall dabei und Grundkenntnisse, würde ich mal sagen, sind da auf jeden Fall auch mit drin, weil das so einprägsam und so gut funktioniert, dieses Thema. Das hat es tatsächlich über die vielen Jahre überdauert und wir haben gerade die aktualisierte Version aus dem Jahr 2018 gehört, für die aber auch John Carpenter selbst verantwortlich zeichnete. Wir bleiben im Bereich der Slasher-Filme. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass Halloween das sozusagen begründet hat, Ende der 70er Jahre. Und wenn Halloween nicht so gut funktioniert hätte, dann hätte es eine andere Filmreihe auch nicht gegeben, nämlich die Freitag der 13. Reihe. Die ging 1980 los. Regie hat hier John S. Cunningham geführt und die Musik stammt von Harry Manfredini und erzählt wird hier die Geschichte von Jason Voorhees, der aus Gründen, die auch erst im Laufe der sehr viele Teile andauernden Reihe ergründet werden sollten, es vor allem auf Teenager abgesehen hat, die im Camp Crystal Lake in einem Ferienlager an einem schönen See ihre Sommerferien verbringen wollen und dort vor allem Party machen und Sex haben. Und wann immer sie das tun, taucht plötzlich Jason auf mit einer Axt oder einer Machete oder sonstige Dinge und schickt diese Kids auf wirklich brutale Weise ins Jenseits. Wir hören jetzt rein in den Soundtrack zu Freitag der 13. aus dem Jahr 1980, wie gesagt, komponiert oder vielleicht auch mutwillig zusammengeklaut von anderen Musikstücken, hat das Ganze Harry Manfredini.
Thank you.
Wir hatten Musik aus dem Jahre 1984, komponiert übrigens von Charles Bernstein. Regie hat hier Wes Craven geführt und ihr habt es vielleicht schon erkannt, das war Musik aus Nightmare on Elm Street oder Nightmare, mörderische Träume, wie er in Deutschland hieß. Ein Film über einen ja ganz besonderen Killer, der vor allem eben jugendliche Kids, die berühmten Teenager, in ihren Träumen heimsucht und sie dort in ihren Albträumen umbringt. Und der Film baut also relativ schnell die Verbindung auf, dass wenn man in seinen Träumen stirbt, dass das auch in der Realität sich dann entsprechend manifestiert. Und es geht hier um ein junges Mädchen und ihren Freund, die versuchen rauszufinden, wie kann man dieser Bedrohung, diesem Killer namens Freddy Krueger Herr werden, wie kann man den besiegen? Und Freddy Krueger ist natürlich auch eine absolut ikonische Figur des Horrorkinos der 80er Jahre. Der Typ mit seinem Ringelpullover und dem Hut und den Brandnarben im Gesicht und natürlich dieser Heckenscheren-Handschuhe und so. Gespielt übrigens von Robert Englund. Weiter geht's mit Horrorfilmmusik und das ist wirklich was Besonderes und Erwähnenswertes auf jeden Fall. Zunächst erstmal, es geht um den Film Dawn of the Dead. 1978 ist der erschienen in den USA in den Kinos und auch hier in Deutschland ist er kurz darauf in den Kinos angelaufen unter dem Namen Zombie. Und jetzt wird es interessant, denn dieser Film wurde kurz darauf, nachdem der hier in Deutschland in den Kinos gelaufen ist, damals war das Verfahren mit solchen Filmen alles noch ein bisschen schwierig, der wurde jedenfalls entsprechend angezeigt und dann von einem Staatsanwalt entsprechend begutachtet und beschlagnahmt. Das heißt, nach der Indizierung, der nächste Schritt ist die Beschlagnahmung und das kommt dann tatsächlich einem Verbot gleich, also wer diesen Film damals in seiner Form dann irgendwie aufgeführt oder besessen hat sogar, der hat sich damit strafbar gemacht. Dawn of the Dead von 1978 ist tatsächlich in seiner ungeschnittenen Fassung bis heute hier nicht erhältlich. Das sei nur an dieser Stelle zu erwähnen. Es ist aber sozusagen die Blaupause des modernen Zombie-Films. In seiner ursprünglichen Fassung ist das Ding sozusagen immer wieder auch kopiert und nachgemacht worden, so dass es dann irgendwann, das ist dann so ein Standard geworden in der Narrative, wie diese Filme aufgebaut sind und wie sie erzählt sind und was sie für Motive haben müssen. Und ganz oft unterscheiden sie sich dann eigentlich nur in Nuancen der Inszenierung, des Drehbuchs oder eben auch des Budgets. Die Musik bei Dawn of the Dead ist von Dario Argento. Das ist ein italienischer Regisseur, Filmemacher gewesen, der eben diesen Giallo und italienischen Horror- und Splatter-Kino sehr, sehr verbunden war und der aber auch Musik gemacht hat und unter anderem mit seiner Band Goblin den Soundtrack für George A. Romero's Dawn of the Dead 1978 gemacht hat. Und dieser Soundtrack ist in seinem Stil, in seiner Art, wie es aufgenommen und gespielt wurde, seiner Zeit um viele Jahrzehnte voraus. Wir hören jetzt mal rein in den Soundtrack zu Dawn of the Dead aus dem Jahr 1978 von Goblin. Und gleich hinten dran hatten wir noch einen weiteren Soundtrack zu einem nicht weniger kontroversen Film, nämlich der Soundtrack zu The Evil Dead oder Tanz der Teufel 2 war es bei uns 1987 erschienen, komponiert von Joseph De Luca unter der Regie von Sam Raimi. Ja, Evil Dead bzw. Tanz der Teufel ist auch ein ganz besonderer, neuartiger Film gewesen, eine Art und Weise Horror und Splatter zu inszenieren, wie man es auf diese Art und Weise wirklich noch nie gesehen hatte. Ganz besonderer, sehr hektischer, sehr aufregender, sehr wahnsinniger Stil kommt hier zum Tragen. Sam Raimi ist, was das angeht, ein absoluter Meister und schafft es tatsächlich hin und wieder auch genau diese Spielereien, diese besonderen handwerklichen Kniffe, die er bei Tanz der Teufel eben bereits wie so eine Fingerübung schon mit eingebaut hat, auch heute noch einzubauen, zu erwähnen sei hier eine Szene aus Spider-Man 2, bei der Sam Raimi ja dann sehr viele Jahre später Regie geführt hat und da gibt es dann eben eine bestimmte Szene mit Dr. Octopus, der da ein bisschen eskaliert und die ist sehr Evil Dead-artig inszeniert, was mir als grundsätzlicher Fan dieses Stils sehr gefallen hat. Bevor auch hier wieder sich Menschen aufregen, Tanz der Teufel ist natürlich vor allem in den 80er Jahren in Deutschland dafür bekannt gewesen, dass er ebenfalls verboten war und nur noch auf Schulhöfen in schlechten Raubkopien sozusagen gehandelt werden konnte. Und mittlerweile ist aber eine Deindizierung passiert und dieser Film ist in seiner ungeschnittenen Form heutzutage ab 16 Jahren freigegeben. So ändern sich die Zeiten. Wir machen weiter mit einem absoluten Klassiker des Horrorfilms. 1968 ist dieser Film erschienen. Rosemary's Baby heißt der, Regie hat damals Roman Polanski geführt und die Musik stammt vom polnischen Komponisten Krzysztof Komeda. Die Musik in diesem Film ist auch besonders, denn sie verfolgt das sogenannte Lullaby-Motiv. Das ist etwas, was in Horrorfilmen, vor allem in Horrorfilmen, in denen Kindern in irgendeiner Weise eine Rolle spielen, immer gerne wieder angewandt wird, nämlich die Konterkarierung des sehr gruseligen, aufregenden Horrormotivs des Films durch eine sehr schlichte, sehr einfache, schöne, eigentlich schöne Assoziation hervorrufende Kindermelodie, Schlaflieder sozusagen, das sogenannte Lullaby. Und das haben wir hier in dem Thema zu Rosemary's Baby, wie gesagt, vom Komponisten Krzysztof Komeda. La 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 Und ein weiterer Komponist hat sich des sogenannten Lullaby-Motivs bedient, nämlich Jerry Goldsmith, der hier 1982 den Soundtrack zu Poltergeist komponiert hat. Ein Film, man sagt immer inoffiziell von Steven Spielberg, aber offiziell unter der Regie von Tobe Hooper. Und es gibt im Film auch noch, würde ich sagen, zahlreiche Hinweise darauf, dass Tobe Hooper tatsächlich der Regisseur des Films war und Steven Spielberg eben als Produzent galt. Ein Film, der durchaus, wie gesagt, als Horrorfilm gilt, aber weniger als einer der so sehr harten Gangart, die eben gerade in den Ende der 70er und Anfang der 80er gab es ja da durchaus ein paar Vertreter, die wirklich fies und heftig waren. Aber Poltergeist ist eher so ein Effekte-Horror, der mehr mit Atmosphäre und eben mit Tricks, mit wirklich ausgeklügelten und fantastisch umgesetzten Filmtricks arbeitet und eben einer sehr, sehr schönen Musik. Und wir haben es gehört, auch hier kommt dieses Lullaby-Motiv durch, dass man also im Gegensatz zu der eher gruselig angelegten Atmosphäre des Films hier eben eine sehr simplifizierte Kinderliedmelodie hat, um eben Sicherheit vorzutäuschen, wo eigentlich keine ist. Wir bleiben bei Tobe Hooper, der hat nämlich lange bevor er für Steven Spielberg den Poltergeist inszenieren durfte, einen Film gemacht, der ebenfalls filmhistorisch zu den absoluten Klassikern gehört, auch wenn der natürlich ambivalent zu betrachten sein darf. Der Film hieß The Texas Chainsaw Massacre, auf Deutsch hieß der damals übrigens Blutgericht in Texas, ist 1974 erschienen und spielt natürlich ganz bewusst mit den Suggestionen, dass er eben ein trashiges Horrorfilmfest sein soll. Wie gesagt, der deutsche Titel suggeriert das, aber der englische Titel nimmt sich da auch nicht so viel. Texas Chainsaw Massacre erzählt die Geschichte einer Familie, die in einem, ja, in einem texanischen Dorf mitten in der Einöde lebt. Und in dieses Dorf verirrt sich eine Gruppe von Teenies, die eigentlich auf dem Weg nach Woodstock oder zu was Ähnlichem sind, 1974 schon ein bisschen spät für Woodstock, aber egal, die wollen also zu einem Festival und stranden dort und machen dort Bekanntschaft mit Leatherface. Das ist ein sehr, sehr großer, offensichtlich geistig zurückgebliebener Wahnsinniger, der mit einer Kettensäge bewaffnet und einer Maske bestehend aus, naja, aus Dingen, die er von früheren Opfern hat, sich sozusagen überzieht und dann landen sie in einer Kannibalenfamilie. Und also die grundsätzliche Geschichte und das Motiv und das, was Tobe Hooper da an Gesellschaftskritik hinausbrüllt, das kann jeder für sich selbst finden, wenn er den Film sieht. Wir hören in den Soundtrack rein, auch der ist besonders. Der stammt vom Komponisten Warren Bell, der hier zusammen mit Tobe Hooper Filmmusik gemacht hat, auch wenn das keine Musik im eigentlichen Sinne ist. Hier werden also kaum wirkliche echte Instrumente benutzt oder herkömmliche Melodien gestaltet, sondern hier werden Gegenstände verwendet, die offensichtlich aus Metall bestanden haben und sehr rostig sind. Wir hören oft ein Quietschen von einer Tür oder irgendwelche anderen metallischen Gegenstände, Ketten rasseln und daraus entsteht dann im weitesten Sinne Melodie, im engsten Sinne Geräusche, die aber eine sehr unbehagliche, unangenehme Atmosphäre verursachen. Wir hören also jetzt mal rein in den Soundtrack zu The Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahr 1974 von Warren Bell und Tobe Hooper.
Thank you.
Das war Filmmusik aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Jahr 2000, ein Soundtrack aus dem Film Anatomie. Komponiert hat hier der Komponist Marius Ruland und Regie hat Stefan Rutzowitzki geführt. Ein Film, der vor allem damals Beachtung fand, denn es haben sehr viele bekannte deutsche Schauspieler mitgespielt, die man gerade noch aus ganz anderen Filmen kannte. Benno Fürmann ist hier zu sehen und Franka Potente und Anna Loos haben wir hier, die da ihre Musikkarriere schon so ein bisschen forciert hat, indem sie die Single, Hit-Single zum Film produziert hat. Und erstaunlich ist nach wie vor, ich habe den damals, als ich ganz frisch 16 Jahre alt war, im Kino gesehen und unfassbare Angst gehabt. Dieser Film hat mich fertig gemacht. Und ich glaube, insgesamt im Vergleich zu sehr vielen anderen Slasher-Filmen ist das wahrscheinlich nichts Besonderes. Obwohl ich, als ich ihn jetzt mal wieder gesehen habe, festgestellt habe, dass der Film außerordentlich wertig aussieht. Er ist gut produziert, er hat tolle Bilder, tatsächlich eine gute Kameraarbeit, eine tolle Ästhetik. Und die Schockmomente sind wirklich, wirklich toll inszeniert. Und mir läuft es da jetzt immer noch kalt den Rücken runter, obwohl ich glaube, dass das daran liegt, dass ich diesen Film eben, dass der mich als Jugendlicher so geprägt hat und dass, wenn ich den jetzt gucke, erinnere ich mich vor allem daran, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich den im Kino gesehen habe. Und die Musik ist tatsächlich auch sehr schön und gut komponiert, ein bisschen überdramatisch, gerade gegen Ende, finde ich, übertreibt es die Musik ein bisschen. Da klingt es fast wie so eine Horrorfilm-Parodie oder aus einem alten Film aus den 30er Jahren oder sowas. Daran erinnert es mich dann zwischendurch. Aber wie gesagt, ein durchaus, wie ich finde, sehenswerter Film, der weit weg von dieser Trash-Attitüde ist, die dann vor allem im zweiten Teil Anatomie 2 dann irgendwann nochmal ausgebuddelt wurde und dann war die Reihe damit ja auch erledigt. Aber der erste Teil, wie gesagt, mit Franka Potente und Benno Fürmann, der ist durchaus sehenswert. Ein weiterer Film, bei dem ich unfassbare Angst hatte, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war ein Film, den ich mehr oder weniger aus Versehen geguckt hatte. Es gab damals, 1997 kam der raus, 98 kam er bei uns im Kino. Der Film heißt Event Horizon und ist vom Regisseur Paul W.S. Anderson, ein Regisseur, der heutzutage wirklich keine guten Filme mehr macht, auch wenn er seine Fans nach wie vor hat. Aber Event Horizon, da sind sich eigentlich alle einig, zählt mit zu seinen besten Filmen. Ganz kurz zur Geschichte. Damals kam ein Film in die deutschen Kinos, den ich mit meinem Kumpel damals gucken wollte, der aber ab 18 freigegeben war. Wir durften den nicht gucken und wir waren ja auch noch nicht mal 16 zu der Zeit. Aber wir wollten eigentlich Starship Troopers im Kino gucken und haben uns da einen ganz tollen Plan überlegt, dass wir den heimlich gucken, uns eine Kinokarte für einen anderen Film gekauft und sind dann in den falschen Saal. Und haben da tatsächlich den Saal verwechselt und sind ins falsche Kino gegangen und haben statt Starship Troopers Event Horizon geguckt. Und ich glaube, wir saßen dann im Kino und haben gedacht, naja, auch wenn es das jetzt nicht ist oder wir haben auch erstmal nicht gleich gerafft, was das überhaupt ist, weil Science Fiction und Grusel und so, aber irgendwie sieht es gar nicht aus wie auf den Bildern. Egal, wir haben dann irgendwann kapiert, dass wir im falschen Film sitzen. Und haben gedacht, na gut, so what, dann gucken wir den halt. Und der hat mich fertig gemacht, der Film. Der war unfassbar gut inszeniert. Für mich, der in dem Alter wirklich noch nicht so wahnsinnig viele Horrorfilme gesehen hat, alles neu und besonders. Und es wurde ja immer schlimmer. Und auch dieser Film, wenn ich den jetzt gucke, denke ich vor allem daran, wie ich mich gegruselt habe im Kino. Und das ist die Wirkung, wenn man da jetzt ganz objektiv rangeht, stellt man fest, der ist einfach vielleicht nicht mehr so wahnsinnig gut gealtert. Die schauspielerische Leistung von Lawrence Fishburne und Sam Neill ist auch eher so mittelmäßig. Und auch die Effekte, das sieht alles nicht mehr so wahnsinnig toll aus. Aber wie gesagt, damals hat mich das wirklich fertig gemacht und wenn ich allein die Musik höre, dann habe ich gleich schon wieder Assoziationen und Gruselbilder. Die ist nämlich von Michael Kamen zusammen mit Orbital. Das war eine gute Entscheidung, dass man diese sehr düstere, sehr gekünstelte Sci-Fi-Stimmung mit dieser sehr bombastischen, orchestralen Komposition von Michael Kamen dann einfach so ein bisschen samplet und bearbeitet. Das, finde ich, hat total gut funktioniert. Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Soundtrack, in den wir jetzt mal reinhören.
Thank you.
Und das war Musik aus einer Filmreihe, die im Jahr 2000 ihren Start fand und bis heute tatsächlich überaus erfolgreich in mehreren Teilen dieses faszinierende Grundkonzept immer weiter denkt und immer weiter eskalieren lässt. Die Rede ist von Final Destination. 2000 ist der Film erschienen. Die Musik stammt von Shirley Walker und Regie hat damals James Wong geführt. Final Destination geht von einer sehr einfachen Prämisse aus, nämlich was passiert, wenn sozusagen ein Mensch durch eine Vision, einen Albtraum, eine Vorahnung sozusagen eine Katastrophe verhindert beziehungsweise dafür sorgt, dass er und ein paar andere nicht bei einer gewissen Katastrophe ums Leben kommen und der Tod sich dann denkt, Moment mal, ihr seid mir unrechtmäßig von der Schippe gesprungen, dann hole ich euch jetzt erst recht mit ganz wirklich ausgeklügelten und perfide durchgeführt inszenierten Unfällen und Zufällen, die dann so passieren. Und schon haben wir eine wirklich tolle Idee, die ursprünglich als Folge für Akte X, für die Serie, gedacht war, da aber nie realisiert wurde, weil das einfach zu teuer gewesen wäre und man daraus dann eben einen sehr aufwendig produzierten Horrorfilm gemacht hat. Wie gesagt, in Final Destination geht es immer weiter. Es gibt insgesamt 6 Teile und der letzte ist, glaube ich, dieses Jahr erschienen und nach wie vor funktioniert dieses Konzept sehr, sehr gut. Fand ich fantastisch, habe ich aber auch erst sehr viel später, also nicht im Jahr 2000 im Kino gesehen. Genauso wie eine Horrorfilmreihe, eine Slasher-Reihe, die 1998 startete, in die wir jetzt mal reinhören. Scream ist 1998 das erste Mal gelaufen. Regie hat hier Wes Craven geführt, den wir vorhin schon mal mit Nightmare on Elm Street hatten. Und Marco Beltrami hat hier komponiert und wir hören mal rein.
Thank you.
Und das soll es schon wieder gewesen sein mit einer Special-Ausgabe zum Thema Hollywood und Horrorfilmmusik. Das war eine Sammlung von Stücken aus meinen, sagen wir mal, Lieblingshorrorfilmen, wenn man das so sehen möchte. Wie gesagt, alles alte und klassische Horrorfilme, die für mich eine ganz besondere Stimmung, vor allem eben hier zu Halloween, verursachen. Deswegen haben wir da mal reingehört. Das letzte Stück ist aus Bram Stokers Dracula unter der Regie von Francis Ford Coppola 1992 erschienen. Auch ein Film, der eher kontrovers betrachtet wird. Man muss ihn mögen oder man muss ihn eben nicht mögen. Ich bin einer derjenigen, die ihn sehr mag. Die Musik ist hier von Wojciech Kilar und das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt der Jan.